Ich habe dich erlöst, hat Gott gesagt. Und dieses Wort ist ein Wort, das einem freigelassenen Sklaven gilt, ursprünglich. Einer, der freigekauft wurde, freigelassen. Aber was bedeutet diese Freiheit praktisch? Wie können wir uns neu für Gottes Zuwendung öffnen? Wie können wir neu den Freiraum zu unserer Lebensgestaltung mit Gott zurückgewinnen? Dazu noch ein paar Gedanken. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte im Hamsterrad ist die, zu schauen, was ist meine Berufung? Wozu hat Gott mich berufen? Was hat mir Gott aufs Herz gelegt? Das ist ja das, was mit Berufung gemeint ist. Da geht es nicht darum, in den vollzeitigen Dienst zu gehen, als Pastor oder Missionar, sondern da geht es darum zu erkennen, was hat Gott in mein Herz gelegt? Wo brennt mein Herz? Brennt mein Herz für die Tontechnik? Dann solltest du diese Berufung annehmen. Oder für die Musik oder was auch immer Gott dir ins Herz gelegt hat. Aber viele Menschen, auch viele Christen eben, sind nicht frei, diese innere Berufung zu erkennen. Und es vielleicht auch zu formulieren oder gar zu bejahen, das, was Gott in sie hineingelegt hat, weil sie eben im Hamsterrad sind und nicht raus können. Dieses Lebensgefühl, ich werde gelebt, ist ein Lebensgefühl, das unserer heutigen Gesellschaft zu eigen ist. Und dann kommt sehr schnell zu dem Spruch, wer nicht aktiv plant, sein Leben nämlich, der wird verplant. Und dieses verplante Leben, von anderen verplante Leben, kann ganz schnell sich anfühlen wie ein Hamsterrad. Und je schneller es sich dreht, desto weniger komme ich raus. Aber unsere Zukunft heißt nicht Hamsterrad. Unsere Zukunft liegt in der Hand Gottes und damit in der Freiheit für Gottes Plan. Und das, was uns versklavt, also die Bindungen in unserem Leben, dieses Hamsterrad, durchbricht Gott. Egal, ob es von außen auf mich hereinströmt oder es hausgemacht ist, dass ich mir selber mich in so ein Hamsterrad hineinbegebe. Gott hat uns nämlich nicht nur geschaffen, er hat uns auch erlöst und befreit. Wie gesagt, diese Worte Gottes durch den Propheten gelten einem Volk, das verzagt ist und das aus dem Rhythmus seines Lebens geworfen ist. Gibt kein Tempel mehr, keinen Tempelgottesdienst. Wie können wir Gott neu begegnen? Und ihr kennt vielleicht diesen Psalm, an den Wassern von Babylon saßen wir und suchten unseren Gott. Ich habe dich erlöst, sagt Gott in diese Situation hinein. Und er sagt es auch dir. Denn die Zukunft des Volkes Gottes, die Zukunft von uns Kindern Gottes, uns Nachfolgern Jesu, liegt eben nicht in der Hand unserer Feinde, liegt auch nicht in der Hand unserer Gesellschaft, die uns umtreibt, sondern liegt in der Hand Gottes. Und damit in der Freiheit. Er ist der Schöpfer und er hat die Macht. Egal ob im Hamsterrad oder in Krisenzeiten. Aber dieses Wort des Propheten greift weit in die Zukunft hinein. Durch die Sendung Jesu Christi in diese Welt hat Gott sein Erlösungswerk vollendet. Da ist der Punkt, wo Gott uns erlöst. Er hat seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, Mensch werden lassen. Er ist für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben und zu Ostern auferstanden, um uns aus dem Hamsterrad zu befreien. Weil Gott hat uns ja nicht geschaffen und dann gesagt, so und jetzt schaut mal, wie ihr zurechtkommt mit eurem Leben. So einen Gott haben wir ja nicht. Ja? Sondern Gott hat uns befreit und Gott will uns helfen. Er hat für unsere Erlösung gesorgt. Auch dafür, dass wir leben können, dass wir aus dem Hamsterrad raus können. Dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir diese Dinge erkennen können. Aber entscheidend ist letztlich das, was Jesus für uns getan hat. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und dieses ewige Leben ist kein Leben in einem neuen Hamsterrad, sondern in der Freiheit, ohne Hamsterrad. Und dieses Leben hat eine Zukunft. Wer sich Gott anvertraut, der hat eine echte Zukunft. Wenn du dich von Gott bei deinem Namen rufen lässt und er ruft dich, dann wirst du seine Liebe erfahren. Denn mit Gott fängt das Leben an und es kann mit Gott auch bewältigt werden, wenn es eng wird. Weil wir frei sind von Anfang an. Das Volk Israel hat immer wieder bis heute seine Identität darin begründet, dass Gott es aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Dort beginnt das Volk Gottes, ein Volk zu werden. Dort nimmt die Freiheitsgeschichte ihren Anfang. Und immer da, wo die Israeliten, wir können es im ganzen Alten Testament lesen, überall da, wo die Israeliten sich von Gott entfernt haben, kam die Unfreiheit. Und auch das gilt für uns auch. Wenn wir uns als moderne Menschen unfrei fühlen, verstrickt in Anforderungen, in ungesunden Abläufen, in sündhaften Strukturen, dann müssen wir vielleicht wieder zurück auf Los. Ihr kennt das Spiel Monopoly, ne? Da gibt es so eine Karte. Gehe auf Los, bekomme, weiß nicht wie viel Geld, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber es gibt diese Karte, gehe auf Los, ohne ins Gefängnis zu gehen. Und das ist genau das, was Gott mit uns macht. Wenn wir Ja sagen zu Gott, dann sagt Gott, hey, komm, geh auf Los und du musst nicht mehr ins Gefängnis. Und du bekommst sogar noch was, wenn du auf Los gehst. Paulus formuliert es im Galaterbrief so, Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und Paulus meint natürlich im Kontext des Galaterbriefs zunächst einmal die Freiheit von der Gesetzlichkeit, vom alten Gesetz. Ja, nur immer alles richtig machen. Ja, nur immer alle Gebote erfüllen. Und wenn ich ein Gebot verletze, dann kann Gott mir nicht mehr gnädig sein. Das ist ein Hamsterrad, in dem wir uns da befinden. Aber wir können dieses Wort des Paulus auch durchaus für alle anderen Hamsterräder unseres Lebens anwenden. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und Paulus ist hier sehr deutlich im Galaterbrief, in diesem Kapitel. Und er sagt uns auch, dass diese Freiheit von zwei Seiten bedroht ist. Zum einen durch Druck und Zwänge von außen, dass andere mir was aufzwingen wollen, wie es immer auch geschieht, sei jetzt mal dahingestellt, aber eben auch durch unsere eigene Egozentrik. Denn Paulus fährt fort in Vers 13, gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Auch das ist missverstandene Freiheit. Hey, ich kann machen, was ich will. Ja, und keiner hat mir reinzureden. Und ich bestimme alles selbst. Aber das ist nicht die Freiheit, zu der Gott uns befreit hat, sondern meine Freiheit, sagt Gott, endet immer an der Freiheit des anderen. Keiner von uns lebt auf einer einsamen Insel. Und ihr kennt wahrscheinlich dieses Bild, wenn Tropfen in Wasser fallen und diese Kreise entstehen. Da, wo diese Kreise sich berühren, da verwirbeln sie sich. Und da ist keine Freiheit mehr. Oder anderes Beispiel, was für mich auch sehr eindrücklich war. Gestern war eine Reportage über die Arktis und das Leben der Menschen dort. Und da haben sie unter anderem auch gezeigt, also ich habe es nicht selber gesehen, ich habe es erzählt bekommen, aber das Bild stand mir dann vor Augen, von den Menschen, die dort in Nordrussland in der Tundra leben und ihre Rentierherden treiben, beziehungsweise die Rentierherden ihr Futter suchen und sie ihnen einfach folgen. Und wir denken, das ist ein Riesenland. Da muss es viel, viel Freiheit geben. Und das haben andere Leute auch gedacht und haben ihre Gaspipelines quer durch das Land gebaut und haben gar nicht daran gedacht, dass sie damit die Wege der Rentiere abschneiden. Und mir ist das eigentlich zum Bild geworden, wie schnell wir aus missverstandener Freiheit irgendwelche Schneisen schlagen für unser Leben, damit es uns gut geht und wir vielleicht richtig sind und wir gar nicht merken, dass wir damit anderen Menschen den Lebensraum wegnehmen. Ich denke, da dürfen wir mal drüber nachdenken, über dieses Bild. Und fast immer steht hinter der Unfreiheit, die da entsteht, die Tatsache, dass wir Gott aus dem Mittelpunkt verloren haben. Anderes tritt an Gottes Stelle. Sei es irgendwelche Anforderungen von außen, die wir meinen, erfüllen zu müssen, oder Anforderungen, die wir selber an uns stellen. Alles das macht uns unfrei. Aber Gott macht uns nicht nur frei von etwas. Gott macht uns auch frei für etwas. Zum Beispiel frei, um Gottes Berufung und Auftrag anzunehmen und ihr zu folgen. Die Freiheit, uns dafür Zeit zu nehmen, Gottes Auftrag zu erfüllen. Oder frei, um einander versöhnt und ohne Vorurteile neu zu begegnen. Auch diese Freiheit schenkt uns Gott. Ich darf mich neu mit anderen Menschen zusammentun, sie kennenlernen. Oder frei für eine neue und gesunde Gemeindekultur im Miteinander. Die Dinge zu erkennen, endlich mal sich die Zeit zu nehmen, zu erkennen, was ist eigentlich das, was uns die Atmosphäre vergiftet und vermiest in der Gemeinde. Und zu schauen, was hilft uns eigentlich, eine positive Atmosphäre, eine gesunde Gemeindekultur zu finden. Oder frei, um ohne Angst die Gaben Gottes einzusetzen, die er uns geschenkt hat. Und ich meine jetzt nicht nur die Geistesgaben, die Charismen, ich meine alles, was Gott uns gegeben hat, dürfen wir für ihn einsetzen. Die Freiheit nehme ich mir, war mal der Werbespruch für eine Kreditkarte. Eigentlich sollte es auch der Werbespruch für Christen sein. Die Freiheit nehme ich mir, aber nicht für mich selber, sondern eben, wie Paulus sagt, um einander in Liebe zu dienen. Und diese Freiheit, die ist oft, bringt oft ganz was Neues mit sich, Neues, vor dem wir vielleicht ein wenig Furcht haben, weil wir es nicht kennen, weil es neu ist. Und auch da wieder aus Jesaja 43, ein paar Verse weiter. Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich finde das so eine tolle Aussage von Gott. Ich mache was Neues. Wir müssen nichts Neues tun. Gott selber macht das Neue. Unsere Aufgabe ist es zu erkennen, was er neu macht. Und dazu brauchen wir eben die Besinnung auf den eigenen Anfang. Und wir gehen auf los. Und das gibt uns neuen Schwung und Klarheit. Es besteht eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen, geliebt und anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Und dieser Sehnsucht begegnet Gott von Anfang an. Und jetzt als zum Abschluss noch einen zweiten Bibeltext, den lese ich aber jetzt nicht vor, den erzähle ich euch. Es ist das berühmte Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, das wir in Lukas 15 finden. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere möchte sein Erbteil ausgezahlt bekommen und sein eigenes Leben in einem fernen Land leben. Die Freiheit sucht er. Die Freiheit aus dem Hamsterrad des eigenen Zuhauses. Ja, so sind sie, die jungen Leute. Sie wollen raus, frei sein. Das ist etwas, was ganz normal ist, was wir wahrscheinlich alle auch irgendwo selber erlebt haben. Aber der junge Mann in der Fremde verspielt sein Erbe. Er leidet Not und Hunger. Er kennt seine Schuld und beschließt, wieder zum Vater zurückzukehren. Und dort empfängt ihn der wartende Vater mit offenen Augen. Er gibt ihm ein rauschendes Fest, eine tolle Party und er wird in allen Ehren wieder als Sohn eingesetzt. Und der ältere Bruder, der in dem Hamsterrad geblieben ist, des Zuhauses, vergeht fast vor Eifersucht und Neid. Und auch er wird zurechtgewiesen. Und der Vater sagt ihm, jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Geht der erste Sohn, der jüngere Sohn, den Weg der ersehnten Freiheit mit dem Erbe in der Tasche und der Lust, das Leben voll auszuschöpfen, auf seine Kosten zu kommen. Das war sein Ziel. Und landet ganz unten. Und wieder in der Unfreiheit. Und dieses scheinbare Leben in der selbstgewählten Freiheit oder selbst erdachten Freiheit findet ihr Ende oft in der tiefsten Unfreiheit. Obwohl er alles ausgekostet hat, ist er leer und unfrei geworden. Und dann will er aus Scham lieber sich als Tagelöhner, als Schweinehirt verdingen, als zunächst mal zurück zu seinem Vater zu. Er schämt sich. Und für jüdische Ohren ist dieses Gleichnis zutiefst anstößig, weil Schweine etwas Unreines sind. Und er will Schweinehirt werden oder er wird Schweinehirt. Er will sogar das Futter der Schweine fressen, was ihm allerdings verwehrt wird. Also wirklich tiefer geht's gar nicht mehr. Und dieser Impuls, aus eigener Leistung, aus eigenem heraus, Tag für Tag sein Leben sich zu verdienen, ist zwar menschlich verständlich, aber es macht uns unfrei. Und irgendwann in dieser Unfreiheit, in diesem Hamsterrad, erkennt er, ich bin eigentlich selber schuld an meiner Situation. Ich brauche gar nicht anderen die Schuld zu geben. Meinen falschen Freunden, den Betrügern, die mich ausgenutzt haben, dem Schweinebauern, der mir nicht einmal was zu essen zugesteht. Nein, ich selbst bin schuld an meiner Situation. Und er sagt, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Irgendwann reift in ihm die Erkenntnis und er kehrt aus dem gottfernen Land zurück an seinen Anfang, in sein Vaterhaus. Er geht auf los in dem Monopoly-Spiel seines eigenen Lebens und er erlebt dort einen Neuanfang. Und der Vater läuft dem verlorenen Sohn sogar entgegen, obwohl ein orientalischer Patriarch eigentlich niemals läuft. Aber trotzdem, er läuft seinem Sohn entgegen und begrüßt seinen Sohn herzlich und voller Liebe. Und er sagt nicht, ich hab's dir ja gesagt und dich gewarnt und hättest du auf mich gehört. Nein, das sagt der Vater nicht zu seinem Sohn. Sondern er gibt eine Party. Er feiert mit ihm. Er freut sich, dass er wieder da ist, setzt ihn feierlich als Sohn wieder ein. Er ist einfach willkommen. Und so sind wir bei Gott genauso. Einfach nur willkommen. Und alles andere kommt dann vielleicht danach. Ich finde es spannend, dass in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, der jüngere Sohn seine Lebensbrüche nicht selber wieder gut machen muss. Sondern Gott lässt es gut sein. Es reicht, dass der Sohn erkennt, dass er Schuld auf sich geladen hat, dass er Fehler gemacht hat, dass er Dinge gemacht hat, die nicht richtig waren vor Gott, die nicht hilfreich waren, nicht für sein Leben, aber auch nicht für das Leben anderer Menschen wahrscheinlich. Das reicht. Die Bibel nennt es Buße tun. Und er kehrt um. Er kehrt um und kommt wieder zu seinem Vater im Himmel. Wir wissen alle, das Gleichnis ist ein Bild für Gott. Der Vater ist Gott selbst, der seine Söhne liebt. Und wie er mit seinen Söhnen umgeht, geht Gott auch mit uns um. Wir sind bei Gott willkommen. Auch der ältere Sohn darf sein Leben im Vaterhaus als Geschenk ansehen und nicht als Belohnung für seine Leistung, die er dort abliefert, Tag für Tag. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich aus dem Hamsterrad deines Lebens herausgeholt. Ich habe dich als Sohn, als Tochter, als mein Kind angenommen. Das sind die Bilder, die Gott uns vor Augen stellt und damit sehr deutlich macht, welches Heil und welche Zukunft er für uns vorbereitet hat. Es ist natürlich ein offenes Geheimnis, dass Mutlosigkeit, das Zweifel, das Ängste, das so ein Hamsterrad auch den stärksten Christen umhauen kann und auf Abwege bringen. Aber Gott weiß doch um unsere Schwächen. Er weiß doch um unsere Befürchtungen, um unsere Verfehlungen. Aber Gottes Anrede, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir, du bist mein. Schafft uns doch eine Zukunft. Eine Zukunft, die wir selber nicht erarbeiten, nicht erreichen könnten, beim besten Willen nicht und bei der größten Anstrengung. Jetzt muss nichts mehr so bleiben, wie es war. Und wie ernst es Gott mit dieser Zukunft meint, hat er in Jesus Christus gezeigt. Denn Ostern ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass wir die persönliche Einladung Gottes zur Umkehr hören können und dass wir sie auch beantworten können. Und ich lade euch ein, das zu beantworten. Ja, Herr, ich will dein sein und du sollst mein Gott und Herr sein. Wir sind befreit durch die Gnade Gottes. Amen.